Liebe Gemeinde, liebe Schwester, lieber Bruder, was ist dir heilig? Diese fromm klingende Frage heißt ins Deutsche einfach übersetzt: Was ist dir ganz, ganz besonders wichtig? Heiligen heißt vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt einfach nur besonders nehmen, aussondern, ganz für sich halten. Wir stellen uns einfach vor, das Heilige, was jetzt am Anfang der Predigt Thema ist, ist so etwas wie ein Lebensraum. Ein Lebensraum, wie etwa die Familie ein Lebensraum ist. Und die Familie, die steht immer, wenn es Umfragen gibt, was ist Ihnen denn wichtig im Leben, die steht immer ganz oben. Also die Familie ist vielen, den meisten, vielleicht sogar allen am wichtigsten. Und somit beschreiben wir Familie als Lebensraum, als einen besonderen Lebensraum, ein heiliger Lebensraum. Für die Freitagsdemonstranten noch vor einigen Wochen ist die Schöpfung heilig. Dafür gehen sie auf die Straße. Mit ihrem Protest wollen sie ausdrücken, ihr, wer das auch sei, ihr achtet nicht, was uns heilig ist. Und schon an dieser Stelle wird deutlich, in Gedanken um heilige Räume, wie Familie oder Planet Erde, heilige Räume brauchen Schutz. Und dafür muss man eintreten, einstehen, kämpfen. Und davon wird im Fortgang auch noch die Rede sein. Also, nochmal, was ist dir heilig? Wofür stehst du ein? In unserem Dorf Erde, im Nebeneinander der Völker, gibt es darüber natürlich verschiedene Ansichten. In unserem Lebensraum, in unserer westlichen Zivilisation, ist durch Recht und Gesetz ein, wir sagen, gemeinsamer Konsens festgeschrieben, was zu schützen ist, was uns eben heilig ist. Und wenn man das Grundgesetz durchblättert und die Rechtsvorschriften, da steht ganz oben, die Würde des Menschen ist unantastbar, freie Religionsausübung, das Recht auf Arbeit und vieles mehr. Auch wir als Gemeinde haben heilige Räume. Das meint Maßstäbe für unser Miteinander, wie wir uns treffen, miteinander umgehen. Wir haben Maßstäbe für unseren Glauben, heilige Räume. Ein paar davon: Christen treten ein für den Frieden, die Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung. Und unser Glaube findet Lebensraum im Wort Gottes, findet Lebensraum in Jesus, und zwar in seiner Hingabe und Herrschaft. Wir können sagen, Jesus und sein Wort, das ist uns heilig. Oder sogar besondere Worte, die noch besonders wertvoll, uns wertvoll sind, wie zum Beispiel das Vaterunser. Und wenn darüber gespottet wird, dann tut uns das weh oder wir werden auch richtig wütend. Wir wollen eben unsere heiligen Lebensräume nicht so einfach besudeln lassen. Und das mit den heiligen Räumen betrifft sogar Gegenstände. Wir messen Gegenständen besondere Bedeutung bei, dem Taufstein, dem Kelch, dem Kreuz, dem Osterleuchter und natürlich auch unserem Kirchenraum, unserer Kirche. Und wenn da irgendwas ist, sagen wir, na da geben wir das, wir müssen das in Ordnung bringen. Die Kirche bedeutet uns sehr viel. Und jetzt hören wir in unserem Predigttext, was anderen Menschen heilig ist, nämlich dem Volk Israel. Da heißt es im Alten Testament, im zweiten Buch der Chronik, ich lese uns: Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten, huben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wir hören hier praktisch, was den Israeliten vor 3000 Jahren heilig war. Tempelweihe. Also der Tempel, da hatten sie 20 Jahre dran gebaut, das Beste gegeben unter dem Motto, für Gott nur das Beste. Wir hören von heiligen Gegenständen, die Stiftshütte, die Bundeslade. Wir hören auch von Verantwortlichen für die heiligen Räume und Dinge, Priester und Leviten. Und dann lesen wir, sie lassen sich etwas, was ihnen heilig ist, etwas kosten. Da geben sie was. Hier steht, sie opferten so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. Und diesen Punkt halten wir mal fest, weil er Bedeutung durch die Zeiten bis für uns heute hat. Der heißt, kein Glaube ohne Opfer. Kein Heiliges ohne Opfer. Das Opfer vollzieht sich in heiligen Räumen bis heute. Im Alltag sagen wir das sogar. Na, für seine Familie bringt man doch mal ein Opfer, oder? Natürlich bringt man für seine Familie Opfer. Und jetzt zu dir. Vielleicht hast du schon daran gedacht, an die Frage, was sind denn meine heiligen Räume? Du hast heilige Räume. Und was sind jetzt deine Opfer für deine heiligen Räume? Dein Herzblut, deine Kraft, dein Geld? Und wie viel opferst du von dem teuersten Gut, was wir haben, die Zeit? Davon wird hier nämlich auch erzählt, von gemeinsamer Zeit. Es steht hier, es versammelten sich alle. Alle nehmen sich Zeit. Und dann wird hier auch noch berichtet, wir erfahren von heiligen Geräten. Die Stiftshütte, also das tragbare Tempelzelt und die tragbare Lade. Und diese beiden Symbole, die werden in den Tempel gebracht und sie sollen den Israeliten im Gedächtnis halten, welcher Art ihr Glauben ist. Sie sollen durch das Zelt erinnert werden, dass Gottvertrauen kein Wohnen, sondern eine Wanderung ist. Und nun hören wir im Fortgang, werden die Lade und das Zelt, diese heiligen Geräte, in einem festlichen Aufwand, wir würden heute modern sagen, mit einer perfekt inszenierten Choreografie, die werden Stück für Stück in einem großen Umzug in den Tempel gebracht. Und da sind wir auch beim Tempel, dem heiligen Raum des Glaubens, und auch dazu ein paar Worte. Der Tempel, auch der spiegelt wider, welcher Art des Glaubens der Glaube der Israeliten war. Er bestand aus im Grunde genommen drei Räumen, der wirklich sehr große Vorhof, das Heilige, ein kleinerer Bezirk und ein kleiner Raum, das sogenannte Allerheiligste. Und der große Vorhof, dort durften alle, auch andere Leute aus anderen Völkern, Pilger, Fremde rein. Und der Vorhof erinnert daran, dass die Israeliten glauben, alle Menschen dürfen sich Gott nahen. So hat man das konzipiert, den Grundriss. Und dann gibt es das Heilige, da dürfen nur die Israeliten rein, keine Fremden. Und das bedeutet, das ist die Erinnerung für die Israeliten selber, wir glauben, Gott erwählt, Gott wählt aus. Und dann dieser innerste Raum, das Allerheiligste, und den darf niemand betreten. Keiner. Also dieser kleine Raum war mit schweren leinenen Vorhängen verhangen. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester, ein einziger Vertreter, Mittler, durfte diesen Raum betreten. Er hatte das Opferblut mit, er besprengte die Bundeslade und durfte einmal im Jahr als einziger des Volkes den Namen Gottes rufen. Weil der Name Gottes eben so heilig ist, dass niemand ihn aussprechen darf. Und das geschah an dem großen Versöhnungstag. Und das meint der Name und wie der Tempel konzipiert ist, das Wichtigste, was ich sagen will, die Israeliten glauben an einen personenhaften, lebendigen Gott. Und sie glauben das so, dass sie sagen, unser Gott hat wie wir Menschen Bereiche, die darf der Mensch nicht betreten und auch nicht berühren. Und bei diesem Gedanken, dass Gott sozusagen auch einen Intimbereich hat, denken wir sofort an die Paradiesgeschichte, wo der Mensch sich anmaßte, den verbotenen Raum, wo Gott gesagt hat, das ist jetzt ganz meins, dort will ich niemand haben, wo der Mensch sich anmaßte, diese Grenze zu übertreten und was dann dadurch geschah. Ich will sagen, alles in unserem Predigtwort, alles in dem Erzählen von der groß vorbereiteten Tempelweihe, erzählt von dem Glauben des Volkes und könnte man mit einem Wort zusammenfassen, Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott, das ist sozusagen die Mitte unseres Predigtwortes. Ehrfurcht vor Gott haben und leben. Da brachten die Priester die Lade des Bundes an ihre Stätte in das Allerheiligste. Also der prachtvolle Tempel, die große Versammlung, die Opfer des Glaubens, die heiligen Symbole. Es geht um Ehrfurcht. Und jetzt findet diese Ehrfurcht einen besonderen Klang. Jetzt beginnt der Lobpreis. Und auch das wird ausführlich berichtet, das ist etwas Heiliges. Da geht man nicht einfach so hin. Da wird erzählt, die Sänger, die tragen die kostbarsten Gewänder. Weißes Linnen, damals unglaublich teuer. Und wir sehen vor uns in diesem Bild gemalt einen wirklich sehr großen Chor, 120 Priester und die Musiker mit Zimbeln, Harfen und Trompeten. Und sie beginnen an einem heiligen Ort in heiliger Ehrfurcht den heiligen Gott zu preisen. Und als sie das tun, da kommt es zu einem besonderen Klangerlebnis. Und zwar so unvergesslich, dass es aufgeschrieben wurde. Da steht hier, und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man nur eine Stimme loben und danken dem Herrn. Im Einklang sein, das ist das doch, worum es geht. Im Einklang mit mir und meinem Leben und mit meiner kleinen und mit meiner großen Welt. Im Einklang sein mit Gott. Und hier geschieht es im Lobpreis, in der Anbetung, unter Musik und Gesang. Ihr Lieben, Einklang. Dieses Wort schwingt irgendwie in uns und man muss gucken, was schwingt denn da? Es schwingt die Sehnsucht, denn dieses Wort rührt eine Sehnsucht an. Wenn wir nämlich von Glück reden oder Lebensqualität oder Zufriedenheit oder Toleranz, wenn wir um versöhnte Vielfalt ringen oder um Gesundheit, um Hoffnung und Lebensfreude, dann meinen wir Einklang mit uns, unserem Körper, mit den Mitmenschen, dann meinen wir Einklang mit mir und allem. Und nun wissen wir aber, unser Alltag sieht eher anders aus. Und ich finde es an diesem Punkt der Predigt besonders spannend, dass hier in dieser geheimnisvollen Stunde des Einklangs, dass diese Stunde im Zusammenhang mit dem Heiligen steht. Und das war auch der Grund, wegen des Einklanges, warum ich am Anfang gefragt hatte, was ist dir heilig? Der Einklang mit mir und meiner Welt und Gott ist unmöglich, wenn das Heilige nicht heilig gehalten wird, wenn es verschmäht wird, vernachlässigt oder wenn es gar beschädigt wird. Was das bedeutet für den Einklang, das sehen wir mit einem kleinen Seitenblick auf die 10 Gebote. Die 10 Gebote, in ihnen legt uns praktisch unser Gott, den wir glauben, da legt er uns vor, was ihm heilig ist, die heiligen Lebensräume. Und wir erfahren zugleich durch die 10 Gebote, dass diese heiligen Lebensräume verletzbar sind und dass man sie behüten muss. Wir erfahren praktisch in den 10 Geboten und hören, dass Gott sagt zu uns, ich bin der Herr, dein Gott. Und mein Name ist heilig. Und der Feiertag ist heilig. Und die Familie ist heilig. Und das geborene und ungeborene Leben ist heilig. Und die Ehe ist heilig. Und das Eigentum des anderen, was ihm gehört, das ist dir heilig. Und die Wahrheit in dir und zwischen dir, in deinen Beziehungen und die Wahrheit zwischen Gott und dir, die ist heilig. Und was das beschädigt, das wissen wir, das sagen die Gebote ja im Umkehrschluss, Neid, Lüge, Diebstahl, Ehebruch, Abtreibung, die beschädigen das Heilige. Die machen Einklang unmöglich. Und wenn ich dieses poetisch klingende Wort Einklang in die Beziehungssprache übersetze, dann kann man schlicht auch sagen, Einklang, das meint in der Praxis versöhnt leben. Mit mir, mit den anderen, mit Gott. Und dazu ist der Mensch aber nicht in der Lage. Und das macht uns wirklich und wirklich schwer zu schaffen. Und das macht auch Gott schwer zu schaffen. Und aus diesem Grunde, das ist der Grund, sandte er Christus. Und er sandte eben wegen des Einklanges Christus nicht als sozusagen mächtigen Terminator, der so mal richtig aufräumt und hier für Ordnung schafft und die Bösen bestraft. Und er sandte Christus eben als Versöhner. Er sandte ihn mit der Aufgabe als einen, der die heiligen Lebensräume wieder säubern soll, lebenswert machen soll. Er sandte ihn als einen, der die heiligen Menschen, unheiligen Menschen heiligen soll, damit sie einmal die allerheiligsten Himmelsräume betreten dürfen, sonst dürfen wir das nicht. Und wegen der Versöhnung, wegen des Einklanges ist Jesus, der Gottessohn, hinabgestiegen auf die Erde in die Missklänge. Und aus diesem Grund, wegen des Einklanges, brauchst du Jesus ganz gewiss. dass du in Einklang kommst mit deinem himmlischen Vater. Gut, damit könnte ich getrost Amen sagen. Wenn da nicht noch etwas wäre. Denn während des Erlebnisses des Einklanges bei der Tempelweihe, die uns berichtet wird, kam es nicht nur zu einem akustischen Klangerlebnis, sondern es kam auch ein visuelles dazu. Da heißt es hier: Als man den Herrn lobte und sang das Lied, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hier wird der Bericht, er überhöht sozusagen und sagt, das ist die dichteste Gegenwart Gottes, Gottes gegenwärtig. Und ich weise uns erstmal auf die gewisse Komik in der Situation. Also auf die komikhafte Pointe. Hier wird erzählt, Gottes Gegenwart wird so dicht, dass der Gottesdienst zu Ende ist. Also die gewisse Komik daran lautet, wenn Gott gegenwärtig ist, haben die Priester Pause. Aber darum geht es nicht nur, sondern es geht darum, dass wir Gottes Gegenwart so oder so brauchen. Und dass Gott mit seiner Präsenz uns und die Kirche und das Leben und die Welt verändern kann. Es geht in Gottes Gegenwart um den Einklang mit ihm und zwischen uns. Und ihr Lieben, wenn von der Wolke berichtet wird, dann wäre es nicht der schlechteste Wetterbericht für die Kirchen, für unsere Gemeinde und die Welt, wenn man in den nächsten Tagen von dichtester Bewölkung ausgehen müsste. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.